Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit André Mumot.
Herzlich willkommen. In Berlin fand heute Abend ein Benefizkonzert statt für die Opfer des Attentats auf den CSD am 25. Juli. Die Rapperin Iki Mell ist ebenso aufgetreten wie Herbert Grönemeyer. Wir berichten von diesem ganz besonderen Konzertabend. Und dann schauen wir uns an, wie der Amtssitz des Bundespräsidenten in Zukunft aussehen wird. Heute wurde bekannt gegeben, wer sich um die Inneneinrichtung vom Schloss Bellevue kümmern wird und ob's opulent werden darf. Außerdem ist das aktuelle Schwarzbuch der Denkmalpflege veröffentlicht worden. Wir werfen einen Blick hinein und wir fragen, wie steht es nach 100 Tagen um die neue ungarische Regierung? Wie geht es Medien- und Kulturinstitutionen im Land? Und wie reagiert die Bevölkerung auf die Zeitenwende? Das alles heute bei Fazit. Schön, dass Sie mit dabei sind. Es war ein Schock, nicht nur für die queere Community in Deutschland. Am späten Abend des 25. Juli ist ein islamistischer Attentäter mit einem Kleintransporter in eine Menschenmenge am Rand des Berliner CSD gefahren. Eine Frau starb, 31 Menschen wurden zum Teil schwer verletzt. Heute Abend fand in Berlin in der Columbia-Halle ein Benefizkonzert statt im Gedenken an die Opfer des Anschlags. Initiator ist Rapper Baren Kok und er hat einige Stars eingeladen, die ein Zeichen setzen wollen gegen queerfeindliche Gewalt, Hass und Einschüchterung. Herbert Grönemeyer war zum Beispiel dabei, Apsilon und die Rapperin Iki Mell, die bekanntlich kein Blatt vor den Mund nimmt und auch immer wieder ihre Solidarität zur queeren Community betont. Hier zum Beispiel.
Ihr seid queer, ihr seid gay und ihr gehört auf jeden Fall dazu, also lasst euch nicht klein machen. Haltet zusammen, vielleicht auch nochmal was Positives da. Ihr könnt da alle zusammenhalten, ihr könnt auch laut sein und ihr könnt vor allen Dingen auch auf die Fresse geben.
Ja, die kämpferische Botschaft der Rapperin Iki Mell. Und passend dazu stand das Konzert heute Abend in der Berliner Columbia-Halle unter dem Motto Fresse auf für queere Freiheit. Aber was war das für ein Abend in Berlin-Kreuzberg? Meine Kollegin Juliane Reil war beim Konzert dabei und kann uns davon berichten. Schönen guten Abend, Juliane.
Hallo.
Ja, nach dem Anschlag war die Trauer groß, auch das Entsetzen über die Tat. Wie viel war davon bei der heutigen Veranstaltung denn noch zu spüren?
Viele der anwesenden KünstlerInnen haben von einer Traurigkeit nach dem Anschlag gesprochen, die aber irgendwann dann in Wut umgeschlagen sei. Und diese Wut, die hat sich heute Abend in pure Energie auf der Bühne umgewandelt. Es war eine ausgelassene, tanzwütige Party. Der Tenor war kämpferisch. Es ging darum, sich nicht zu verstecken, sondern offensiv für die Rechte der queeren Community einzutreten, weil man sich auf die Politik nicht unbedingt verlassen kann. Es hatte ja unmittelbar nach dem Anschlag große Solidaritätsbekundungen von Politikerseite gegeben, die aber ja viele teilweise als leere Worthülsen kritisiert haben heute Abend angesichts von Kürzungen bei Demokratieförderprogrammen, die auch ländliche CSD-Strukturen treffen oder auch der Ablehnung der Union eines expliziten Diskriminierungsschutzes für die sexuelle Identität im Grundgesetz.
Das heißt, es wurde auch wirklich über Politik gesprochen, nicht nur performt und gesungen, sondern auch über solche politischen Fragen diskutiert oder zum Publikum gesprochen. Wie haben die Künstlerinnen sich heute an die Besucherinnen und Besucher auf der Bühne gewandt?
Es war ein großes Konzert, fast der Charakter einer Revue, den hat man da erlebt, dass diese 16 Acts nacheinander jeweils zwei Songs performt haben. Der Fokus lag also schon auf der Musik, aber die Künstlerinnen haben zwischendurch auch immer kurz etwas gesagt. Die deutsche Drag Queen und queere Aktivistin Barbie Breakout hat den Abend eröffnet und sprach davon, dass es wichtig sei, zusammenzuhalten und sich nicht spalten zu lassen. Die Gefahr käme auch von rechten Kräften, die den islamistisch motivierten Anschlag auf den Berliner CSD instrumentalisieren würden. Das wurde übrigens öfter an diesem Abend heute gesagt. Ein sehr politischer Abend und da gab es viele Höhepunkte. Einer war der Auftritt von Herbert Grönemeyer, der unter tosendem Jubel von dem relativ jungen Publikum begrüßt wurde. Er sprach davon, wie wichtig Vielfalt in einer Gesellschaft ist und dass man typisch Herbert Grönemeyer Haltung trainieren könnte. Mit dem Rapper Sohubani hat er zuvor seinen WM-Song und Hit von 2006 performt, Zeit, dass sich was dreht. Da war die Menge schon nicht mehr zu halten und tobte dann wirklich, als Iki Mell als Nächste auf der Bühne performte.
Also insgesamt 16 Acts sind aufgetreten. Mhm. Offenbar kommt da ja dann eine ziemliche Spannbreite zusammen, auch musikalisch. Herbert Grönemeyer und Iki Mell, da fängt es ja schon an, da liegen schon ziemliche musikalische Welten dazwischen. Was war das denn insgesamt für eine Mischung? Ging das immer so hin und her zwischen den Extremen?
Ja, das war Techno auf der einen Seite, das war elektronischer Trap und dann eben Pop in Form der Songs von Herbert Grönemeyer. Alles KünstlerInnen, die da performt haben, die innerhalb oder außerhalb ihrer Musik Haltung gezeigt haben gegen Queerfeindlichkeit, Diskriminierung und Rassismus. Entweder sind diese KünstlerInnen selbst Teil der queeren Community oder sie gehören zu den Verbündeten. Der Initiator des Konzertes, Baran Kok, er selbst ist übrigens auch beim CSD vor 3 Wochen aufgetreten. Das ist zum Beispiel ein junger, aufstrebender Künstler, der mit expliziten Texten über die eigene Homosexualität bekannt geworden ist und damit auch die Hip-Hop-Szene provoziert, die ordentlich mit Homophobie zu kämpfen hat. Mhm. Und queere Rapperinnen wie Bad Moms J, Abbo, Maribu waren dabei, die ihre Queerness auch zum Thema ihrer Songs machen. Das Publikum hat diese Künstlerinnen gefeiert und war unheimlich textsicher, muss man sagen. Ja, und dann war natürlich die Berliner Krawall-Rapperin Iki Mel dabei, die für ironisch und feministische Texte steht und viele Fans in der queeren Szene hat. Oder eben ein Rapper wie Epsilon, der in seinen Texten Rassismus in der deutschen Gesellschaft thematisiert und auch gegen Diskriminierung rappt. Und dann eben ein Herbert Grönemeyer, der mit 70 Jahren der Älteste heute Abend auf der Bühne war. Und das war schon ein sehr interessanter Schulterschluss der Generation tatsächlich, den man da erleben konnte.
Also ein Schulterschluss, alle haben dasselbe Anliegen auch gehabt. Die Veranstaltung wollte ein Zeichen setzen gegen queerfeindliche Gewalt, Hass und Einschüchterung. Kann man sagen, ist das gelungen? Kommt aus diesem Abend eine Energie heraus oder ist vielleicht sogar eine konkrete Zusammenarbeit von Musikerinnen und Musikern angekündigt? Bleibt das ein einzelner Abend oder entsteht da was Neues?
Also eine weitere Zusammenarbeit ist nicht angekündigt worden, aber interessanterweise hat jemand auf der Bühne gesagt, dass man ja eigentlich jeden Monat so ein CSD veranstalten könnte, bis sich die Strukturen und die Verhältnisse ändern. Trotzdem, das ist ein wichtiges Zeichen heute Abend gewesen, ein ausverkauftes Konzert, ein Publikum, das mit den KünstlerInnen mitgegangen ist. Und es hat gezeigt, dass die queere Szene sich heute Abend die Bühne zurückgeholt hat mit einer Trotzhaltung jetzt erst recht. Das war mein Eindruck und das war ein klares Zeichen der Selbstversicherung und eines, das über Lippenbekenntnisse hinausgeht, indem man sich solidarisiert und ganz konkret mit den Spenden aus den Ticketverkäufen Initiativen unterstützt, die die Szene unterstützen. Die Erlöse gehen nämlich an die Schwulenberatung Berlin und CSD-Initiativen im ländlichen ostdeutschen Raum.
Also es wird konkrete Hilfe auch kommen aus diesem Konzert. Juliane Reil war für uns beim Benefizkonzert im Gedenken an die Anschlagsopfer vom Berliner CSD. Juliane, ganz herzlichen Dank.
Gern.
Der Amtssitz des Bundespräsidenten muss dringend renoviert werden. Deshalb ist unser Staatsoberhaupt auch ausgezogen. Vorher wurde nochmal aktuelle Kunst gezeigt im 250 Jahre alten Schloss Bellevue. Und die Öffentlichkeit konnte sich auch nochmal in Ruhe umschauen. Wir haben hier in Fazit darüber berichtet. Aber beim Umbau geht es auch nicht nur um das undichte Dach und einen verbesserten Brandschutz, sondern auch ums zukünftige Mobiliar. Heute wurde bekannt, wer sich durchgesetzt hat beim Wettbewerb um die Innenausstattung von Schloss Bellevue. Mein Kollege, unser Architekturkritiker Nikolaus Bernau kann uns davon berichten. Herr Bernau, schönen guten Abend.
Einen schönen guten Abend.
Der Gewinner des Wettbewerbs ist das Berliner Büro Henn Architekten. Wie sieht der Siegerentwurf aus? Wie gemütlich wird es denn nun in Bellevue?
Na, gemütlich wird es da auf gar keinen Fall. Das ist immer noch eine sehr repräsentative Angelegenheit. Aber es wird sehr hell, das ist sehr deutlich. Also alle Räume sollen sehr hell werden, bis auf ein kleines Kabinett. Das wird so ein dunkles Grün werden. Es gibt einen Speisesaal, den gibt es natürlich jetzt auch schon, aber der wird dann relativ intim mit so hellgrauen Wänden und mit Lederpolstern bezogenen Freischwingern von Tonet und einem langen dunklen Tisch. Im großen Saal, der bekannt ist durch die vielen Pressekonferenzen, da wird sich am relativ wenigsten verändern. Der wird weiter so weiß, rosé, grau werden, also hellgrau, alles sehr hell. Und da werden vor allem mal die großen Farbtafeln von Graupner aber einfach ganz phänomenal, denke ich mal, wirken. Die sind ja richtig so ein Erkennungszeichen des Schlosses geworden. Na, und dann gibt's auch so einen kleinen Presseraum zum Beispiel, der ist super streng. Also da sind so richtig knallharte Stühle von Marcel Breuer drin, auch Freischwinger. Ja, das ist dann schon ein richtiger Arbeitsraum in dem Sinne. Aber es gibt insgesamt so eine Anmutung von Repräsentativität. auf sehr gehobenem Niveau. Und was aufgefallen ist, dass die Wände alle durch Stuckleisten in große Felder aufgeteilt werden sollen. Und da haben mir die Architekten direkt auch erzählt, ja, das ist dazu da, damit der Bundespräsident oder irgendwann mal auch möglicherweise eine Bundespräsidentin, dass die eben dort dann mit ihrer Kunstauswahl Individualität zeigen kann.
Ja, weil der amtierende Bundespräsident, der hat jetzt offenbar gar nichts zu sagen. Der hat überhaupt kein Mitspracherecht, wie das mal aussehen soll in dem Schloss, das er ja auch dann nicht mehr bewohnen wird, weil es ja zu lange dauern wird, es fertigzustellen.
Ja, es hat nicht nur was damit zu tun, dass er quasi am Ende seiner Amtszeit ist, sondern es hat auch etwas damit zu tun, wie die Auffassung von diesem Gebäude ist. Das ist ein Amtsgebäude, es ist ein Verwaltungsbau, wenn man so will, mit repräsentativen Auflagen. Das heißt, da bestimmt die Verwaltung und nicht der jeweilige Bundespräsident oder die Bundespräsidentin. Und da sind vor allem mal ganz heftig die Auflagen des Denkmalschutzes, die gehen bis hinunter dazu, dass die Parketts aus den 1950ern und 1980er Jahren erhalten bleiben müssen, weil wir müssen im Hintergrund immer wissen, und immer haben. Das Schloss Bellevue war nach dem Krieg sehr schwer zerstört und ist ein totaler Neubau. Da gibt es keinen einzigen Raum, der tatsächlich aus der Zeit vor 1937 stammt. Und das ist das eine. Und dann das zweite war zum Beispiel ganz wichtig als Vorgabe, dass die großen Kronleuchter, die zur Zeit von Bundespräsident Richard von Weizsäcker angeschafft wurden, die nach einem Entwurf von Gabriel Friedrich Schinkel gemacht wurden, dass die erhalten bleiben. Also sowas ist waren Vorgaben, das macht dann ganz strenge Entwürfe, wie zum Beispiel des Büros Nidus möglich. Die haben so in der Tradition von Oswald Matthias Unger das Quadrat als Grundmodell genommen und das sind dann sehr harte Stühle und harte glatte Wände und so ein genereller Image von stark und kräftig oder eben ganz auch skandinavische Leichtigkeit im Sinne des Dänen Henning Larsen, der einen wunderbaren Entwurf abgeliefert hat, der ganz frisch und fröhlich ist und ja, aber trotzdem auch sehr repräsentativ.
Ja, frisch und fröhlich hat aber offenbar nicht gereicht. Wie schätzen Sie das denn ein, diejenigen Entwürfe, die es nicht geschafft haben? Gab es da was, was Sie vielleicht sogar noch mehr überzeugt hätte als der Entwurf, der jetzt tatsächlich als Siegerentwurf davongekommen ist?
Also wir haben jetzt alle mal durchgeguckt und ich denke, da ist keiner, der wirklich besser ist als der von Herrn Architekten. Sie haben vor allem etwas ganz Wichtiges geschafft, nämlich auch die zeremoniellen Anforderungen zu schaffen. Das haben Sie mir dann auch nochmal erklärt. Das ist eben ein Gebäude, das einerseits für die Bürger da ist. Es ist ein Symbol der Demokratie und des Bundespräsidenten, aber es ist ja auch ein Funktionsbau, bei dem zum Beispiel Staatsgäste empfangen werden. Das heißt, da sind dann solche Kleinigkeiten zu beachten, wie es müssen überall Sofas stehen, also zwei Personensofas Minimum, weil der Staatsgast traditionell immer auf einem Sofa sitzt. Im rechten Winkel dazu muss ein Sessel sein für den Gastgeber oder die Gastgeberin und zwar so, dass auf der rechten Seite der jeweilige Gast sitzt. Klingt erstmal vollkommen unsinnig, Kleinigkeiten, aber das sind Regeln, die sind seit 400 Jahren kompliziert. Vor allen Dingen, das sind Regeln, die sind seit 400 Jahren eingefahren und die muss man beachten.
Und Sie haben ja auch gesagt, es herrscht dann doch eine Nüchternheit vor. Also was man so hört von allen bisherigen Besuchern des Schloss Bellevue, da hieß es ja auch immer, es ist doch sehr spießig und sehr nüchtern gewesen bislang. Ist es denn im Vergleich zu anderen Staaten jetzt was typisch Deutsches, dass dieser Amtssitz des Bundespräsidenten so besonders nüchtern sein muss und so gar keinen Glamour ausstrahlt?
Also es ist vor allem mal anders, das muss man klar sagen. Das ist aber auch eine wirklich deutsche Tradition und zwar seit 1918. Also Deutschland hat sich 1918 durchweg entschieden oder fast durchweg, die alten Schlösser der gerade gestürzten Fürsten, Monarchen, Könige etc. nicht weiter zu nutzen, im Gegensatz zu sagen wir Frankreich oder eigentlich allen anderen Staaten Europas, sondern wirklich die darauf zu setzen, dass die jeweiligen Staatsoberhäupter, auch die Ministerpräsidenten, die Verwaltung möglichst nüchtern und möglichst einfach dargestellt werden. Das war auch so eine Überzeugung von, wir wollen zeigen, die Republik ist nicht darauf angewiesen, Prunk und Pracht zu zeigen. Und klar, im Vergleich zum Élysée-Palast ist Berlin relativ einfach. Im Vergleich zum Washington White House so und so. Und vom Buckingham-Palast wollen wir gar nicht reden. Aber das ist eben auch was tatsächlich sehr Nationales. Und das finde ich eigentlich das Spannende, dass auch in den Neugestaltungen, obwohl sie ja formal ganz anders sind als die Wiedereinrichtung nach dem Zweiten Weltkrieg, dass auch in diesen Neugestaltungen diese sehr deutsche Idee davon, der Staat muss sich einfach zeigen, dass sich die wieder durchgesetzt hat.
Kann man aus den Designs dann etwas herauslesen, wie sich Deutschland derzeit selbst sieht? Also eben immer noch bescheiden?
Also auf jeden Fall kann man sehen, dass dieses Land ganz offensichtlich keine Lust darauf hat, dass seine Staatsrepräsentation prachtvoll sein soll. Das ist auch ein bisschen so eine Skepsis gegenüber dem Staat, die sich da ausdrückt, dass der Staat eben nicht zu dominant sein soll. Und daher kommt ja diese bürgerliche Nüchternheit letztlich. Ja, ich glaube schon, das ist eigentlich etwas sehr, was auch viel über diese Republik aussagt und darüber, dass eben auch die staatstragenden Parteien bereit sind und auch willens sind, diese Nüchternheit weiter zu tragen, nicht nur zu ertragen, sondern sie wollen sie auch wirklich.
Unser Architekturkritiker Nikolaus Bernau, ganz herzlichen Dank.
Es war eine große Freude.
Die Ausstellung der Wettbewerbsarbeiten ist im Haus des Bundesamts für Bauordnung und Raumwesen in Berlin noch bis zum 2. September zu sehen. Wir besuchen jetzt Vorlinden. Das ist ein 40 Hektar großes Landgut bei Den Haag, eine versteckte Oase, wo Natur und Kunst aufeinandertreffen. Diesen Traum hat sich der Rotterdamer Multimillionär und Sammler Joop van Kaldenborch vor genau 10 Jahren erfüllt. Im September 2016 wurde dort sein gleichnamiges Privatmuseum eröffnet von König Willem Alexander persönlich. Inzwischen gehört es zu den tonangebendsten Museen für moderne und zeitgenössische Kunst in Europa. Und jetzt gibt es das 10-jährige Jubiläum zu feiern und damit eine Erfolgsstory. Kerstin Schweighöfer hat sie sich erzählen lassen und uns etwas mitgebracht, was man auch im Radio nicht sehr oft zu hören bekommt. Stille.
Es ist still im Museum Vorlinden. So still, dass man die sprichwörtliche Stecknadel fallen hört. Wunderbar findet diese Besucherin.
Ja, ich war während der Stille.
Wegen der Stille bin ich hier. So lässt sich ein Museum ganz anders erleben.
In Ringelsocken steht sie vor einer Skulptur aus rostigen Stahlplatten von US-Künstler Richard Serra. Open-ended heißt das riesige, begehbare Kunstwerk, denn es hat 2 Ausgänge. Aus dem einen taucht die Freundin der Frau gerade wieder auf, ebenfalls auf Socken. Es sei einfach toll, wenn nichts von der Kunst ablenke, meint sie. Weder Kindergeschrei noch quasselnde Erwachsene. Immer Samstag und Sonntagvormittag zwischen 10 und 11 heißt es in Vorlinden Schuhe aus. Dann werden die Ausstellungssäle auf Socken erkundet und darf allerhöchstens geflüstert werden. Noch besser einfach schweigen. Stilte ob Socken heißen diese Stunden, Stille auf Socken. Sie sind eine von vielen unkonventionellen Initiativen, mit denen dieses Privatmuseum in den Nordseedünen bei Den Haag seine Besucher immer wieder überrascht. 2017 mussten sie sich den Weg durch einen Saal bahnen, den der Londoner Konzeptkünstler Martin Creed von oben bis unten mit blauen Luftballons gefüllt hatte. Und in diesem Sommer brachte der amerikanische Choreograf William Forsythe die Museumsbesucher zum Tanzen und sogar zum Turnen. Anders war an seinen bewegenden, raumfüllenden Installationen nicht vorbeizukommen.
In den letzten 10 Jahren haben wir 65 Ausstellungen organisiert.
65 Stücks inmiddels,
sagt Museumsdirektorin Susanne Schwarz. Ausstellungen, die Besucher wie Kritiker gleichermaßen begeisterten. Darunter große Namen: Anselm Kiefer, Ron Mueck, Michael Boremans.
Alle unsere Erwartungen wurden übertroffen.
Das ist sehr, sehr übertroffen.
Sagt der Gründer von Vorlinden, Hafenmagnat Joop van Kaldenborch. Lachend schaut er die Direktorin seines Museums an. Never change a winning team.
Das ist sie noch.
In Hart der Niere.
Seit mehr als 20 Jahren arbeiten sie zusammen. Susanne Schwarz begann 2004 als Praktikantin in der Stiftung von van Kaldenborchs Sammlung. Sie war 25 und schloss gerade ihr Studium ab, Kunstmarketing. Auf dem Schreibtisch ihres Dozenten lag ein Buch. Es war der Katalog einer Ausstellung, die gerade in Rotterdam stattfand.
Das Buch lag auf dem Büro von meinem Dozent.
Neugierig blätterte ich durch. Werke von Jeff Koons, Andy Warhol, Cindy Sherman. Alles hochkarätige Arbeiten. Woher kamen die? Ich entdeckte, dass sie aus einer Privatsammlung stammten und bewarb mich für ein Praktikum. Berufserfahrung habe ich nicht, schrieb ich, aber dafür einen Hochschulabschluss und 2 Hände, mit denen ich anpacken kann.
Ich dachte, was für eine entschlossene junge Frau. Susanne ist nie mehr weggegangen und inzwischen, lassen Sie mich rechnen, gut doppelt so alt wie damals.
Sie ist haast in Leeftijd verdubbeld.
Die beiden sitzen in einem Konferenzraum unter einem weißen Relief des Niederländers Jan Schoonhoven, einer der ersten Künstler, von denen van Kaldenburg Kunst ankaufte. 16 war er damals, heute ist er 85 und seine Sammlung auf gut 10.000 Werke angewachsen. Viel zu viel, um sie in seiner Villa und den Niederlassungen seines Chemiekonzerns aufzuhängen. So entstand 2010 der Plan, ein eigenes Museum zu bauen. Es wurde ein klassischer Kunstpavillon aus Stahl, Naturstein und viel Glas. Motto: Less is more. Nichts soll stören und von der Kunst ablenken. Kabel, Lampen und Brandmelder wurden unsichtbar angebracht. Pro Saal hängen maximal 5 Werke. Auf den Infoschildchen stehen lediglich Name und Titel. Optimal auch der Lichteinfall.
Und da wurden Künstler verliebt.
Künstler verlieben sich in ihn. Wenn wir sie einladen, um sie für eine Ausstellung zu gewinnen, sagen sie oft, sie könnten sich für ihre Werke kein schöneres Licht vorstellen. Und dann, ja, ich will.
Drei Worte, die regelmäßig auch bei Leandro Ehrlichs Swimmingpool ertönen. Einem Werk, in das man ohne nass zu werden eintauchen kann. Es gehört so wie Open-Ended von Richard Serra zu den Publikumslieblingen und ist permanent zu sehen.
Viele junge Leute verabreden sich für ein First Date beim Swimmingpool. Später kommen sie zurück und fragen um Erlaubnis, sich dort das Ja-Wort zu geben.
Wer hätte das vor 10 Jahren gedacht? Allein schon deswegen würde Sammler Joop van Kaldenburg dieses Museum jederzeit wiederbauen.
Kerstin Schweighöfer hat für uns das Privatmuseum Vorlinden besucht, das in diesem Jahr sein 10-jähriges Jubiläum feiert.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Dass der französisch-britische Schriftsteller Philippe Sands in diesem Jahr den Friedenspreis des deutschen Buchhandels erhält, war schon bekannt. Jetzt steht fest, wer die Laudatio auf ihn hält. Es ist die Direktorin des NS-Dokumentationszentrums München, Miriam Zadoff. Das teilte der Börsenverein des deutschen Buchhandels mit. Zadoff stammt aus Österreich und ist Judaistin und Historikerin. Preisträger Sands ist ein Nachkomme von Holocaust-Überlebenden. Zu seinen wichtigsten Büchern gehört Rückkehr nach Lemberg über die Ursprünge von Genozid und Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Philippe Sands ist nicht nur Schriftsteller, sondern auch Jurist und Experte für Völkerrecht. Der Friedenspreis des deutschen Buchhandels wird ihm am 11. Oktober in der Frankfurter Paulskirche verliehen. Mehr als ein Vierteljahrhundert hat Olivier Nora den französischen Verlag Grasset geleitet, bevor er vom neuen rechtsnationalen Eigentümer Vincent Bolloré entlassen wurde. Olivier Nora hat nun einen eigenen Verlag gegründet. Im Oktober sollen die beiden ersten Bücher erscheinen, wie er in Paris ankündigte. Es sind Werke des Intellektuellen Bernard-Henri Lévy und der Rabbinerin Delphine Orvilleux. Infolge der Entlassung Nuras hatten mehr als 200 französische Autorinnen und Autoren den Grasset-Verlag verlassen. Außerdem wehrten sich ausländische Schreibende in einer Stellungnahme dagegen, dass ihre Arbeit politisch instrumentalisiert wird. Madonna hat in diesem Jahr die meisten Nominierungen für die MTV Video Music Awards erhalten, insgesamt 11. Damit übertraf die 68-Jährige die 9 Nominierungen von Taylor Swift. Madonna wurde unter anderem als Künstlerin des Jahres, ihr Musikkurzfilm Confession 2, The Film, für das Video des Jahres nominiert. In dieser Kategorie konkurriert sie unter anderem mit Taylor Swift und dem Video zu ihrem Song The Fate of Ophelia. Zu den weiteren möglichen Preisträgerinnen für die MTV Video Music Awards gehören Ariana Grande und Sabrina Carpenter. Die Preise werden Ende September verliehen. Das Staatsballett Berlin ist vom Fachmagazin Tanz zum Glanzlicht des Jahres gekürt worden. Mehr als 30 Kritikerinnen und Kritiker urteilten, dass das Ensemble von Intendant Christian Spuck sehr unterschiedliche choreografische Handschriften und Stile bewältigt hat und ausgezeichnet trainiert ist. Besonders hervorgehoben wird die Aufführung des Stücks Nureyev, das zum ersten Mal außerhalb Russlands zu sehen war. Am Moskauer Bolschoi-Theater wurde das Ballett über den Schulentänzer Rudolf Nureyev unter politischem Druck vom Spielplan gestrichen. Als Choreografin des Jahres würdigte das Magazin Tanz die Israelin Sharon Eyal für die Uraufführung ihres Stücks Delay the Sadness bei der Ruhr-Triennale.
Wie geht Deutschland um mit seinen Denkmälern? Nicht besonders gut findet die Deutsche Stiftung Denkmalschutz. Schließlich geht fast jeden Tag beinahe unbemerkt ein solches historisches Denkmal verloren. Heute hat die Stiftung ihr zweites Schwarzbuch der Denkmalpflege veröffentlicht. Ein, wie es heißt, Verzeichnis verlorener Geschichte. Darin werden aktuelle Fälle von dramatischen Verlusten aufgezeigt, aber auch Beispiele für Denkmalrettungen und politische Forderungen gibt's auch. Darüber kann ich jetzt sprechen mit Eva Masthoff von der Deutschen Stiftung Denkmalschutz. Schönen guten Abend, Frau Masthoff.
Guten Abend.
Letztes Jahr gab es das erste Schwarzbuch, heute ist also die zweite aktuelle Ausgabe erschienen. Halten wir erstmal fest, was ist denn alles so verschwunden in den vergangenen Jahren, ohne dass wir davon viel erfahren haben?
Also mindestens 1077 Denkmale sind in den letzten 2 Jahren verloren gegangen. Und die Lage wird dadurch schon klar, oder wie undurchsichtig das Ganze ist, wird dadurch klar, dass ich Ihnen trotz aller unserer Recherchen nicht diese 1077 Denkmale benennen kann. Denn die konkreten Objekte, die dahinter stehen, die sind oftmals völlig unklar. Die lassen sich nicht öffentlich nachvollziehen. Wir haben rund 300 Denkmale ausfindig gemacht. Und davon sind etliche Fälle dann in unserem Schwarzbuch gelandet mit ihren teils wirklich abenteuerlichen Verlustgeschichten. Aber es gibt eben noch eine hohe Dunkelziffer.
Mal unabhängig von der Dunkelziffer, nennen Sie doch mal ein Beispiel für so eine abenteuerliche Verlustgeschichte, die im Schwarzbuch auftaucht.
Also für mich ist die abenteuerlichste Verlustgeschichte in unserem Schwarzbuch die der Skarabäus-Pyramide in Monheim. Das ist in NRW zwischen Köln und Düsseldorf und dort gab es eben die sogenannte Skarabäus-Pyramide, ein toller, relativ junger Bau unter Denkmalschutz. Den hat die Stadt selber, die Stadt Monheim, unter Denkmalschutz gestellt. Dann hat sie das Gebäude erworben. Kaum hatte sie es erworben, hat der Denkmalstatus gestört. Dann hat sie es wieder von der Denkmalliste gestrichen und dann in einer wirklich so noch nie vorgekommenen Art und Weise gegen alle möglichen Dinge sich gewendet und einen Neubau auf dieses ehemalige Denkmal gesetzt, der ihn völlig zerquetscht.
Das heißt, das ursprüngliche Gebäude ist immer noch da, aber hat jetzt keinen Raum mehr?
Das ursprüngliche Gebäude ist immer noch da. Oben drüber sitzt jetzt aber ein riesiger Koloss von Rohneubau. Und die Stadt hat dann, das übrigens auch in denkmalrechtswidriger Art und Weise gemacht, ist dann auf die Idee gekommen, ach, okay, wir wollen trotzdem noch ein Denkmal daraus machen und dann stellen wir es eben wieder unter Denkmalschutz, wo wir es doch gerade erst von der Denkmalliste gestrichen hatten und sagen auch, der Neubau, den es noch gar nicht gab zu diesem Zeitpunkt, also ein noch nicht existierendes Gebäude, wird auch schon unter Denkmalschutz gestellt. Da mussten auch wir mal kurz aktiv werden und sagen, dass das nicht geht. Denkmalstatus wird im Nachhinein aus einer historischen Betrachtung heraus verliehen. Dann hat man diesen Denkmalstatus wieder aberkannt, hat also im Prinzip jetzt ein Denkmal verloren und ganz besonders fatal, wie sich auch erst vor einigen Tagen herausgestellt hat, der Neubau, den man oben drüber gesetzt hat, der ist völlig dysfunktional. Der hat also viele konstruktive Fehler, man wird ihn kaum belasten dürfen. Also dieser Neubau an sich ist auch höchst fragwürdig und übrigens natürlich auch sehr kostenintensiv.
Jetzt würde man doch eigentlich meinen, in Deutschland ist alles so stark reguliert, auch gerade der Denkmalschutz. Wie kann das denn in der Praxis, wie Sie sagen, trotzdem passieren, dass man mal so einen Denkmalstatus aberkennt, um sich da irgendwie die Situation vor Ort zu erleichtern?
Wir bemerken immer mehr eine politische Selbstermächtigung. Also immer wieder werden auch Forderungen laut in der Politik, dass man selber darüber entscheiden möchte, was ein Denkmal ist und was es nicht mehr ist. Wir haben teilweise auch Überlegungen gehabt in bestimmten Bundesländern, dass so etwas sogar ins Gesetz kommt, dass der Stadtrat zukünftig über Denkmalstati entscheiden soll. Das sehen wir natürlich sehr kritisch, weil Denkmalschutz ist Fachwissen. Da geht es um Fachlichkeit, da geht es um Bewertung des Gebäudes nach bestimmten Kriterien. Und das ist nicht eine politische Aufgabe, sondern eine Aufgabe für Fachleute.
Wie waren denn insgesamt die Reaktionen auf das erste Schwarzbuch im vergangenen Jahr? Hat es die erwünschte Beachtung gefunden?
Wir waren sehr zufrieden damit, wie das erste Schwarzbuch eingeschlagen ist. Wir hatten über 1400 Medienberichterstattungen. Das ist sehr wichtig, weil gerade in der Öffentlichkeit Denkmalschutz sonst häufig nur als Verhinderer dargestellt wird. Hier konnte man mal die andere Seite beleuchten. Aus der Leserschaft haben wir ganz, ganz viele Rückmeldungen darüber erhalten, wie erschüttert man darüber ist, wie in Deutschland mit dem kulturellen Bauerbe umgegangen wird. Und sogar aus der Fachwelt hat man uns zurückgemeldet, dass man nicht gedacht hätte, dass Denkmalverluste in dieser Anzahl in Deutschland passieren würden.
Welche politischen Forderungen stellen Sie denn? Was muss sich Ihrer Meinung nach ändern, damit das so nicht weitergeht, wie Sie das da festhalten?
Wir würden uns wirklich wünschen, dass die Politik sich wieder des Denkmalschutzes besinnt, dass das einen Sinn hat, dass es auch ein politisches Ziel ist, die Kultur zu erhalten und nicht zu sehen, dass man sie möglichst aus dem Weg schafft. Unsere grundsätzlichen Forderungen sind, dass man viel mehr Transparenz in diesen Bereich bringen muss und viel mehr Veröffentlichungspflichten braucht. Wir möchten also, dass es überhaupt mal eine bundesweite Erfassung von Denkmalen in Deutschland gibt. Denn keiner kann Ihnen sagen, wie viele Denkmale Deutschland überhaupt hat. Das wird auf Länderebene ganz unterschiedlich gezählt. Wir möchten auch, dass veröffentlicht wird, wenn ein Abrissvorhaben eines solchen Denkmals im Raume steht. Ganz wichtig ist uns auch, dass Bauen im Bestand, auch im denkmalgeschützten Bestand, erleichtert wird. Das ist nämlich ziemlich schwierig in Deutschland, wenn ich ein Denkmal umbaue, es saniere, da etwas Neues reinbringen will, ist eine der Hauptschwierigkeiten, dass dafür dann auf einmal nicht mehr die Umbauordnung, die es gar nicht gibt, sondern eine Neubauordnung gilt. Das heißt, ein Denkmal aus vergangenen Zeiten soll auf einmal alles genauso erfüllen wie ein moderner Bau der heutigen Zeit. Und das ist häufig nicht möglich.
Sie haben schon gesagt, es gab eine rege Anteilnahme an dem ersten Schwarzbuch, viele Reaktionen. Hat das denn doch auch schon zu einem Umdenken geführt, dass Sie Beispiele sehen, wo vielleicht auch etwas verhindert werden konnte?
Wir haben viele Beispiele, wo Verluste eines Denkmals verhindert werden konnten. Wir haben auch Beispiele dafür, dass unser Schwarzbuch tatsächlich da einen Teil zu beitragen konnte. Unser Schwarzbuch ist beispielsweise zweimal vor Gericht, wo es um denkmalrechtliche Verfahren ging, vorgelegt worden und hat auch dazu beigetragen, dass in beiden Fällen das Denkmal gerettet werden konnte. Aber man muss sagen, in der wirklich Öffentlichkeit sehen wir jetzt noch nicht ein großes Umdenken, vor allem nicht in der Politik. Ganz im Gegenteil, da sehen wir eine Verschlechterung der Situation.
Eva Mastorf von der Deutschen Stiftung Denkmalschutz, ganz herzlichen Dank.
Sehr gerne.
Das Schwarzbuch für Denkmalpflege, ein Verzeichnis verlorener Geschichte, ist als Printausgabe und als Download kostenlos erhältlich. 100 Tage, das ist immer eine wichtige Marke für neue Regierungen, für diese aber ganz besonders. Am 12. April hat Peter Modjar mit seiner konservativen Tisza-Partei bei der Parlamentswahl in Ungarn eine Zweidrittelmehrheit erreicht. Der Jubel auf den Straßen war gigantisch. Es war das Ende der 16 Jahre Regierung von Viktor Orban und der rechtspopulistischen Fidesz-Partei. Also, ein historischer Machtwechsel und der Startschuss für weitreichende Reformen, den Kampf gegen die Korruption und den Umbau und die Neubesetzung von zentralen Staatsämtern. Die Hoffnungen, die auf Peter Modjar liegen, sind immer noch groß, aber es gibt auch Kritik an seinem Umbau Ungarns. Wie viel ist bereits zu spüren von der ungarischen Zeitenwende? Das kann ich jetzt besprechen mit dem Literaturwissenschaftler und Journalisten Wilhelm Droste, der seit 1989 in Ungarn lebt. Schönen guten Abend, Herr Droste.
Ja, guten Abend.
Herr Droste, die ersten 100 Tage sind also um, seit gestern, um genau zu sein. Der neue Regierungschef Peter Modjar hat selbst gesagt, an den Sommer 2026 wird man sich noch zurückerinnern. Behält er damit recht? Wie spürbar ist denn der Neuanfang jetzt in diesem Sommer im ungarischen Alltag?
Der ist erstaunlicherweise noch sehr ungebrochen. Der Optimismus und die Euphorie, die wirklich an dem Wahlabend am 12. April unglaublich waren. Da war wirklich das ganze Land, das sind die Leute, die gewonnen haben mit hohen Prozenten, wirklich in Ekstase und in körperlicher Ekstase auch. Und davon hatte man natürlich Angst. Erstens glaubte man das fast nicht. Man musste sich jeden Morgen schütteln und sich klar machen, das stimmt, es ist vorbei, die 16 Jahre sind um. Man hatte sich daran gewöhnt, dass da nichts dran zu ändern ist. Und die Erwartungen waren entsprechend übergroß und ich hatte schon sehr schnell auch die Befürchtung, die Ungarn können sehr leidenschaftlich sein und in der Ernüchterung sind sie häufig nicht so überzeugend. Und in diesem Fall würde ich sagen, es geht voran und es geht nach wie vor voran und viele, viele Leute glauben daran, vor allen Dingen die jungen Leute und vor allen Dingen auch junge Frauen, aber auch mittlere und ältere Frauen sind irgendwie immer noch sehr positiv unterwegs und haben ein Zutrauen. Und mit kleinen Schritten geht es voran. Es gibt noch nicht diese großen spektakulären Dinge, dass die führenden Gestalten des früheren Systems vielleicht teilweise dann auch im Gefängnis landen, weil sie sehr korrupt waren, unglaublich viel Eigentum an die Seite gebracht haben. Sowas ist noch nicht greifbar, aber es ist unterwegs. Also man kann sagen, die Enttäuschung auf jeden Fall ist noch nicht da und die Prozentsätze der Sympathie sind auch gleich geblieben. Also es ist nicht so, dass es ein massives Ernüchtern gäbe, sondern die Begeisterung hält an.
Die Begeisterung hält an und dann schauen wir uns mal die Fortschritte an, die in Ungarn jetzt auch erzielt werden können. Wie geht es denn jetzt zum Beispiel den Medieninstitutionen, die ja sehr stark eingeschränkt und kontrolliert wurden von der Orbán-Regierung, also in vielen Fällen Staatsmedien waren? Wie stehen Zeitungen, Radio und Fernsehsender jetzt da? Können die einfach auf ein unabhängiges Berichten umschalten und ihr Publikum weiter ansprechen?
Umschalten nicht, und da muss man sagen, Gott sei Dank nicht, weil sowas braucht Zeit, sowas braucht Kultur und Gründlichkeit. Jetzt im Moment zum Beispiel der wichtigste Sprachsender, der staatliche, der komplett einfach nur Propaganda betrieben hat, der wurde im Grunde abbestellt. Und stattdessen laufen ganz viele Literatursendungen. Die Schriftsteller sind begeistert, weil Tag und Nacht ihre Verse, ihre Gedichte und so weiter, ihre Romane vorgelesen werden. Und das war ein Ausnahmezustand, ein schöner Ausnahmezustand. Es lohnt sich, wieder ungarische Radiosender einzuschalten. Aber noch ist keine Struktur eines wirklich neuen öffentlich-rechtlichen Senders zu spüren. Das ist ähnlich beim Fernsehen. Das ist auch so, es gibt, Ungarn ist klein, es gibt nicht überall eine zweite Garnitur. Wer hat sich besonders schuldig gemacht, der muss weg. Wer hat sich relativ schuldig gemacht, den darf man relativ wieder zu Wort kommen lassen. Ein Prozess, der dauert. Und bei den Medien ist es wirklich so, dass man sich unglaublich darüber freut, dass es nicht so schändlich ist, wie es eben in der Orbán-Zeit war, wo das ein reiner Propagandabetrieb war. Der ist abgeschafft.
Und wie geht es den anderen Kulturinstitutionen? Auch die wurden ja lange von Orbán-Getreuen geleitet und kontrolliert. Wie kommen jetzt zum Beispiel Museen, Theater, andere Kultureinrichtungen in dieser neuen Gegenwart an? Kann man das schon absehen?
Absehen kann man das, wobei die alte Fidesz-Partei ist auch voller Juristen gewesen und die sind gut abgesichert. Und ein Versprechen war ja, dass man sich an den Rechtsstaat halten will. Und das Problem ist jetzt auch bei dem neuen Staatspräsidenten, man musste praktisch neue Gesetze bilden, um den abzusetzen und einen neuen Staatspräsident einzusetzen. Den haben wir jetzt seit einer guten Woche. András Boka heißt der. Und der hat ein hohes Ansehen. Der wurde irgendwann auch von Orbán an die Seite geschoben und rausgeschmissen. Und er ist jetzt ein Spezialist für Verfassungsrecht und ist absolut auch kein Ja-Sager. Also die neue Regierung versucht, sich selbst Kontrollen einzubauen. Mhm. Zum Beispiel auch die Geschichte, dass jetzt der Magyar, dass der nur 8 Jahre regieren kann und nicht 16 wie die Orbán, weil nur 2 Perioden darf ein neuer Regierungspräsident herrschen.
Es gibt ja auch Kritik an Peter Modja, zum Beispiel von Amnesty International, weil er ja letztlich mit seiner Zweidrittelmehrheit ähnlich durchregieren kann, wie das Viktor Orbán getan hat. Wie nehmen Sie das wahr? Gibt es denn da die Gefahr, dass das rechtsstaatlich problematisch werden könnte? Oder ist das im Mittelpunkt, was Sie gerade gesagt haben, dass er zum Beispiel die Regierungszeit jetzt auch bewusst begrenzt?
Also ich glaube, das ist das Problem. Man muss sozusagen Recht brechen, um alte, wirkliche Rechtszustände wiederherzustellen. Und da tun sie sich schwer und das ist auch gut so, dass sie sich schwer tun. Also es war lange die Frage, wie wird man den alten Präsidenten der Republik, den Tomás Sulyok, los? Und da hat man wirklich darauf geachtet, dass das nachvollziehbar und transparent geschieht. Und jetzt gerade der Neue ist derjenige, der am schärfsten auf die Einhaltung von Rechtsstaatlichkeit achtet. Und er ist sozusagen an die Macht gekommen, indem gewisse Rechte, die eigentlich eingeführte Unrechte waren, die musste man brechen, damit man ihn absetzen kann. Das Ganze ist ein hochsensibler Prozess, aber ich glaube, dass das ganz gut geschieht.
Viele haben gesagt, Ungarn ist jetzt unser großes Vorbild, etwa in Serbien, in der Slowakei oder in den USA wurde der Wahlsieg von Peter Magyar ja sehr genau beobachtet, wo man sich eben auch fragt, wie man den demokratischen Ausstieg aus so einer illiberalen Regierung schaffen kann. Würden Sie sagen, nach 100 Tagen taugt Ungarn denn jetzt immer noch als Vorbild? Ist es ein wirklich guter Weg, der sich da abzeichnet?
Ein guter Weg, der sich abzeichnet, ja, 100 Tage sind noch immer sehr wenig. Mhm. Und trotzdem ist es ein wunderbares Gefühl. Man wurde immer bedauert, auch im Ausland hatte man den Makel, was machst du da eigentlich noch in Budapest? Da ist doch wirklich das Elend perfekt. Und jetzt ist plötzlich eine andere Geschichte hier aktuell, nämlich dass Ungarn so ein Lehrstück ist, wie es eventuell doch geht, aus so einer Misere wieder herauszukommen. Also Ungarn ist ja im Grunde gegenläufig, weil international bildet sich ja so eine Tendenz hin zur Demokratiegefährdung. Und hier wird eindeutig Demokratie wieder zurück und neu wiederbelebt. Man kann viele Dinge hier, glaube ich, im Moment lernen. Und die Leute, die das machen, sind selber im Lernprozess. Und das ist auch angenehm so, dass auch sehr viel Fachleute einfach eingesetzt sind. Und ich bin froh, dass diese TISA-Bewegung immer noch eine Bewegung ist. Die bewegt sich und ist noch nicht verkrustet zu einer Partei. In der Anmoderation wurde gesagt, konservativ. Ich würde sagen, sie ist auch konservativ. Sie ist Gott sei Dank nicht rechtsradikal, weil die haben ihren eigenen kleinen Parteibetrieb, unsere Heimat, das ist wirklich eine schlimmer als die AfD, würde ich sagen. Die sind drin mit 6 Leuten und sind nicht in diesem großen Sammelbecken Tisser. Und in dem Sammelbecken sind durchaus auch Liberale, Linke, im Grunde Aufrechte. Und je länger man das verhindern kann, dass sich das zu einer Partei verkrustet, desto mehr gibt es die Möglichkeit, dass die verschiedenen Flügel miteinander reden und tatsächlich diese zerspaltene Nation zu einer neuen Einheit führen.
Der Literaturwissenschaftler und Journalist Wilhelm Droste, ganz herzlichen Dank für Ihre Eindrücke aus Ungarn.
Bitte, bitte.
Und wir schauen jetzt nochmal in die Feuilletons von morgen. Arno Orzesek hat sie für uns aufgeschlagen und unter anderem einen AfD-Experten gefunden, der gestern auch bei uns in Fazit zu hören war.
Christopher Nolans Film Odyssee hat bisher 1,3 Milliarden Dollar eingespielt und ist damit, wiederum bisher, der zweiterfolgreichste Film des Jahres nach Spider-Man Brand New Day. Vor diesem imposanten Hintergrund erklärt Janis Koltermann in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, was der Erfolg von Nolans Odyssee über unsere Gegenwart aussagt. Odysseus weiß um seine Verantwortung, um den Preis seiner Taten und das nimmt ihm jedes Triumphgefühl. Ich sehe überall die Folgen meines Versagens, meint er an einer Stelle zu Athena. Noch am Ziel seiner Reisen beweint er seine Fehler. Könnte es in den engen Grenzen des Hollywood-Kinos einen komplizierteren Helden als diesen geben? Gerade dadurch aber gehört er in unsere Zeit. Denn an der Beherrschbarkeit der Welt sind uns längst Zweifel gekommen. Während in den Kinos die Odyssee läuft, ist der Sommer draußen außer Rand und Band und die regelbasierte Ordnung kaum mehr als eine Chimäre. So wie Nolans komplizierten Helden plagt uns das Gefühl, irgendwie dafür verantwortlich zu sein. So wie er erleben wir einen Kontrollverlust aus eigenem Versagen. Dieser Odysseus sind wir. Janis Odysseus Koltermann in der FAZ. Um entfernt beim Thema zu bleiben, unter dem Titel »Dem Versagen geschuldet« fragt der Politikwissenschaftler Klaus Leggewie in der Frankfurter Rundschau nach den Gründen für die allseitige Aufregung um das Cover des Spiegel. Sie erinnern sich. Das besagte Cover zeigt Ulrich Siegmund, den AfD-Spitzenkandidaten in Sachsen-Anhalt. Alarmrote Buchstaben warnen, der gefährlichste Mann Deutschlands. Die einen meinen, so Leggewie, der Spiegel habe Propaganda für Siegmund gemacht. Die anderen, das Foto habe zur Spaltung und Polarisierung beigetragen und AfD-Wähler denunziert. Dass man sich da nicht einigen kann, hat mit der Hilflosigkeit und Folgenlosigkeit der Kritik an der AfD seit ihrer Gründung 2013 zu tun. Mit denen reden oder sie totschweigen, sie hart rannehmen oder einfühlsam sein, verbieten oder einbinden, dämonisieren oder entzaubern. Es hatte alles denselben, nämlich keinen Effekt gegen eine Maschine, die einfach weiterlief. Die Aufregung über das Titelfoto ist dem allseitigen Versagen geschuldet, den aufhaltsamen Aufstieg der AfD eben nicht aufgehalten zu haben. Fragt sich nur, warum der FR-Autor Leggevi einerseits feststellt, dass alles versucht wurde, um die AfD klein zu halten, aber nichts genutzt hat, andererseits aber vom aufhaltsamen Aufstieg der Partei spricht, als gäbe es noch ungenutzte Instrumente. Tatsächlich rät Leggevi dazu, nach den finanziellen Nutznießern künftiger AfD-Erfolge zu fragen. Wenn die halbe Republik verliert, wenn die AfD mitregiert, wer wird dann gewinnen? Ein Foto, das Alice Weidel mit Gönnern zeigt, gibt es schon. Weitere kann investigativer Journalismus aufspüren. Klaus Leggevi nach dem Motto, folge dem Weg des Geldes. Die Süddeutsche Zeitung wirft unterdessen die Frage auf, hat sich der Spiegel etwa in Ulrich Siegmund verliebt? Und überlässt die Antwort Willi Winkler. Man kann ja wirklich nicht jede Woche Apokalypsen, dass die Schwarte kracht. China, Russland, Amerika, Klima. Und wohin kann man überhaupt noch verreisen? Irgendwann hat man sich auch an den ganzen Hitler-Nazi-Titeln satt gesehen. Dann doch lieber mal was Netteres vorn drauf. Warum also nicht Ulrich Siegmund, einen richtigen deutschen Mann? Und ganz ehrlich, irgendwie lecker sieht er schon aus, der gefährliche Mann. Den würde man, heteronormativ hin oder her, nicht sofort von der Bettkante stoßen. Was heißt schon, gesichert rechtsextrem, das versteht doch keiner. Die Leute wollen Menschen sehen, keine Politiker. Und das haben sie jetzt auch beim Spiegel verstanden. Diese Woche neu, Faschismus mit menschlichem Antlitz. Falls Sie sich seriös mit der AfD befassen wollen, in der FR empfiehlt Tatjana Korschulte das Buch »Blaues Land – Überleben mit der AfD« von Olaf Sundermeier. Es dürfte nur wenige Journalisten in Deutschland geben, die so nah dran an der AfD sind wie er. Zum Schluss noch das. Wen immer Sie künftig wählen, wählen Sie bitte so, dass Sie hinterher nicht mit den Worten einer FR-Überschrift jammern müssen. Was habe ich getan? Was nur?
Anne Orzesek mit dem Blick in die Zeitungen von morgen. Das war's für heute bei Fazit mit André Mumot. Schön, dass Sie mit dabei waren.